Herzlich willkommen zu Die friedliche Geburt. Hier erfährst du ganz viel über Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Und das mache ich unter anderem mit einem Online-Kurs. Es gibt auch eine App, die friedliche Geburt heißt. Und wenn du magst, kannst du da gerne auch mal ganz kostenlos und unverbindlich hineinschnuppern. Heute geht es um das Thema Doula. Vielleicht kennst du Doulas schon, vielleicht hast du auch noch nie etwas von einer Doula gehört im Zusammenhang mit der Geburt und auch der Geburtsvorbereitung. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Schwesterherzen-Doulas bei mir zu Gast habe. Das sind Natalia und Sarah, die sich genau darauf spezialisiert haben und dir und mir jetzt ganz viel erzählen über das Doula-Sein. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Liebe Natalia, liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass ihr hier bei mir zu Gast seid. Ihr seid Schwesternherzen-Doulas, das heißt, ihr seid Schwestern, ihr seid Doulas und ihr habt den Begriff Muttertät entwickelt, erfunden, nach Deutschland gebracht. Also das Pendant zur Pubertät, dass das Mutterwerden nicht einfach so passiert, sondern eine Entwicklung ist, ein Prozess ist. Habt euch damit sehr viel auseinandergesetzt. Heute soll es aber um Doulas gehen. Und erstmal herzlich willkommen hier bei mir.
Vielen Dank, dass wir eingeladen wurden. Dankeschön.
Mögt ihr mal erzählen, wie ihr dazu gekommen seid? Was hat euch daran fasziniert, am Doula-Sein? Wie kam es dazu?
Also für mich war es meine dritte Geburt. Die war komplett anders, die Geburtserfahrung. Das war eine Hausgeburt. Und das mal erleben zu dürfen, wie diese enge 1:1-Betreuung ist und wie das ist, wenn man in dieser super besonderen Phase einfach empathisch begleitet wird, hat für mich so dazu geführt, dass ich mir dachte, okay, das müssen irgendwie mehr erleben, das will ich weitergeben. Ich möchte, dass möglichst viele Frauen so eine Geburtserfahrung erleben dürfen.
Und hattest du diese enge 1:1-Betreuung durch deine Hebamme oder durch eine Doula, die dabei war?
Ich wusste gar nicht, dass es Doulas gibt.
Da kommen wir gleich noch hin, ne? was Doulas genau sind.
Genau, also ich habe das durch meine Hebamme erfahren dürfen.
Ja.
Ja. Und mich hat das Thema per se nie losgelassen nach meiner Geburt. Und ich habe dann auch durch Natalias dritte Geburtserfahrung gelernt, was ich hätte alles wissen können davor. Yeah. Und das war mir nicht bewusst. Und da haben wir uns unterhalten, viel ausgetauscht und gesagt, okay, das müssen wir doch ändern. Wir müssen irgendwie diese Informationen an die Frau bringen. Und zwar noch, wenn sie schwanger ist oder am besten sogar noch davor.
Ja. Yeah. Ja, genau. Und die 1:1-Betreuung gilt ja als das Sicherheitsmerkmal sozusagen. Also das Wichtigste für die Geburt, damit eine Geburt sicher wird und gut wird, ist eigentlich die 1:1-Betreuung durch die Hebamme. Aber das ist eben nicht überall gewährleistet, vor allem nicht in Kliniken. In der Außerklinik ist es normal tatsächlich. Da gibt es die 1:1-Betreuung. Deswegen hast du es, Natalia, halt erfahren dürfen. Und jetzt kommen wir halt dazu, was ist eine Doula? Was ist das?
Kurz eine Unterbrechung in eigener Sache. Wenn du neugierig auf meine Methode bist, aber unsicher, ob so ein komischer Online-Kurs wirklich das Richtige für dich ist, kannst du dich kostenlos selbst überzeugen. Ich biete einen 14-tägigen Schnupperzugang an, in dem du Zugriff auf das komplette erste Modul des Kurses bekommst. Und eine Hypnose zum Testen ist auch dabei. Den Link findest du in den Shownotes. Nun zurück zur Folge.
Also eine Doula begleitet nicht medizinisch, im Gegensatz zu der Hebamme, sondern emotional schon in der Schwangerschaft. Wir in dem Fall, also das ist ein bisschen individuell. Es gibt Doulas, die sind vor allem im Wochenbett da für die Frauen, Familien. Wir sind jetzt besonders auf die Geburtserfahrung spezialisiert. Das heißt, wir bereiten in der Schwangerschaft die Frau, das Paar auf die Geburt vor und sind dann bei der Geburt dabei, von Anfang bis zum Ende und auch unabhängig vom Ort. Also wir begleiten sowohl außerklinische Geburten als auch Klinikgeburten, sind die häufigeren natürlich in Deutschland.
Ich würde sagen, wie eine geburtserfahrene Freundin auf Zeit, die die ganze Zeit eben für alle Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht und dann eben auch bei der Geburt dabei ist und unterstützt, wo sie gebraucht wird in dem Moment, egal ob es Partner, Partnerin oder die Frau unter der Geburt ist.
Ja. Ja. Was darf man denn als Doula so machen und was nicht?
Also natürlich achten wir darauf, dass wir uns nicht in den medizinischen Tanzbereich des Personals, des geburtshilflichen Personals einmischen. Wir bereiten eher im Vorfeld vor. Also wir versuchen mit der Gebärenden herauszufinden, was ihre Wünsche sind, ihr alle Optionen aufzuzeigen, die sie hat, damit sie für sich herausfinden kann, was sie denkt zu dem Zeitpunkt, was für sie richtig ist. Und dann unter der Geburt, das ist immer so eine schwere Frage für uns, was machst du unter der
Weil
Geburt?
das super individuell ist. Und es ist uns auch ganz wichtig, dass wir die Frauen individuell nach ihren Wünschen begleiten. Und ich finde es auch super schwer zu sagen, was braucht eine Frau unter der Geburt? Also wir sind auf jeden Fall da und versuchen genau das, was wir im Vorfeld vorbereitet haben, auch so umzusetzen. Also dass ihre Wünsche möglichst in Erfüllung gehen. Wir wissen ja, eine Geburt ist nicht planbar, aber wir können uns darauf vorbereiten. Und wenn wir wissen, was sie sich wünscht und auch was es für Möglichkeiten gibt, dann können wir sie gut dabei unterstützen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das total spannend sein kann, wenn man ein unsicheres Gefühl hat, seinem Partner oder seiner Partnerin gegenüber. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre schwanger und hätte da so ein unsicheres Gefühl, also so das Gefühl, mein Partner oder meine Partnerin hat vielleicht Angst vor Blut oder ne, hat vielleicht schon mal was Schlimmes erlebt, eine schlimme, traumatische Geburt vielleicht auch begleitet mit, also war mit da an der Seite und man hat irgendwie Angst, die Person ist nicht so stabil oder ist vielleicht auch einfach schüchtern und kann vielleicht nicht so für meine Wünsche einstehen, wie ich mir das wünschen würde, einfach von der Persönlichkeitsstruktur her. Wenn es da so eine Unsicherheit gibt oder wenn ich vielleicht auch einfach alleine bin, keinen Partner an meiner Seite habe oder es mir auch einfach nicht so gut vorstellen kann. Ich finde auch den Wunsch total legitim zu sagen, ich möchte lieber unter Frauen ein Kind bekommen. Ich finde auch das wird ja wenig so allgemein diskutiert, sondern es ist eigentlich immer so klar, so ja, Papa kommt mit zur Geburt und das ist ja nicht für alle genau das Richtige so. Und da kann ich mir vorstellen, dass genau in den Fällen halt eine Doula so toll sein kann, weil ihr halt wisst, was ihr da macht. Ihr habt schon viele Geburten begleitet. Ihr könnt, denke ich, mal kommunizieren mit dem geburtshilflichen Personal und könnt vielleicht noch mal anders für meine individuellen Wünsche dann auch einstehen oder das.
Und vor allem auch die Sicherheit geben. Also wie du gesagt hast, dem Partner oder Partnerin, die dabei sind, die schauen oft zu uns, also so nehme ich das wahr und wissen nicht, ob das jetzt in Ordnung ist, was da gerade passiert. Und wenn sie merken, dass das alles gut ist und wir sie beruhigen, ja, das ist der normale Geburtsverlauf, dann merke ich, dass da auch so eine Entspannung und
Auch beim
Erleichterung,
Partner,
genau, beim Partner auf jeden Fall eintritt.
ja, das kann ich mir
Aber
gut vorstellen.
du bist ja sehr viel allein unter der Geburt. Das
Ja.
wissen ja oft vor allem Erstgebärende nicht, dass meistens eine Hebamme noch drei weitere Kreissäle verantwortet und immer wieder
Und man ist ja
springt.
auch noch zu Hause eine Zeit. Also
Und auch das,
auch
ja.
das, ne? Also ein weiter Weg oder eine weite Wegstrecke wird ja auch oft meistens zu
Stimmt.
Hause gegangen. Und da
Und das war.
werdet ihr dann auch schon da, oder?
Genau, also wir werden eigentlich sofort kontaktiert, wenn sie glauben, dass sie erste Wehe, dass es Wehen sind. Und das besprechen wir auch schon am Telefon. Und dann, je nachdem, was sie brauchen, also weil es so individuell ist, kommen wir dann erst heim und sind erstmal zu Hause und gucken, wie die Gebärende zurechtkommt mit den Wehen, mit ob sie eine Position finden kann. Und dann. Also entweder die Gebärende oder oft auch die Partner sind ja auch oft nervöser und dann entscheiden wir das zusammen. Meistens aber, wie gesagt, die Gebärende da, sie sagt, wann sie gerne diesen Wechsel, den Ortswechsel machen möchte und dann gehen wir zusammen in die Klinik und belegen den Kreissaal. Und wir haben in München keine Beleghebammen. Das heißt, bei uns hast du überhaupt nicht die Möglichkeit, wenn du im Krankenhaus gebären willst, dass du das Personal kennst. Es gibt zwar ein Krankenhaus, da kannst du die GynäkologInnen aussuchen, also du hast einen Belegarzt, Ärztin, aber die kommen erst zum Schluss. Wenn alles passt, dann siehst du die ja teilweise überhaupt nicht. Die werden auch nicht immer gerufen. Und das ist ein großer Vorteil. Wenn du deine Doula dabei hast, dann ist es unabhängig vom Schichtwechsel,
Du
hast
hast dann
du
deine
Konstante.
Freundin an deiner Seite sozusagen.
Genau.
Ja.
Das stelle ich mir sehr, sehr, sehr gut vor. Und ich habe also von Hebammen kriege ich so ganz unterschiedliches Feedback sozusagen, was Doulas angeht. Es gibt Hebammen, die das total toll finden und die sagen, oh, es ist eine unglaubliche Entlastung. Wir merken, die Frauen sind entspannter. Und dann gibt es auch Hebammen, das verstehe ich auch total, die sehr traurig sind. Die sagen, das ist eigentlich unser Job, es ist eigentlich das, warum wir Hebamme geworden sind. Und weil der Hebammenmangel ist, gibt es diese Lücke. Und klar sind wir irgendwie auch froh, dass es dann andere Menschen gibt irgendwie. Und auf der anderen Seite ist es halt auch wie so unfair, ne? Weil diese nahe Begleitung sich eben auch die Hebammen oft eigentlich wünschen und das in der Klinik halt nicht machen können, weil sie eben 3, 4, 5 Frauen parallel betreuen müssen, total viel schreiben müssen, dokumentieren müssen und so weiter. Und das sozusagen das Blöde bleibt bei den Hebammen hängen, so, ne? Da gibt es dann so eine Unzufriedenheit, habe ich so den Eindruck. Habt ihr auch sowas feststellen können oder habt ihr das Gefühl, es geht gut Hand in Hand?
Also wir haben bisher eigentlich nur positive Erfahrungen mit den Hebammen gemacht. Die sind dann, also vielleicht mal, dass man in ein Krankenhaus kommt und die erstmal ein bisschen skeptisch sind. Ah, da ist jetzt die Doula dabei. Was will die eigentlich? Und vielleicht mischt sie sich irgendwo ein, wo sie sich nicht einmischen sollte. Aber am Ende kommen sie eigentlich immer und bedanken sich und sind froh, dass wir dabei waren, weil es auch, also es gibt auch zum Beispiel Kliniken, da freuen sie sich, wenn eine Doula dabei kommt von vornherein, weil sie wissen, okay, dieser Kreißsaal, der ist safe, da müssen sie nicht so oft reingehen. Ja. Da wissen sie,
es entlastet.
Sie, ne? Genau, es entlastet das Personal. Also ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Ja.
Spätestens, wenn die Geburt vorbei war. Wie gesagt, anfänglich vielleicht ein bisschen misstrauisch, weil es eventuell auch noch neu ist.
Ja.
Aber
bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Also deswegen frage ich auch so, weil ich auch das Gefühl habe, dass Hebammen bei mir manchmal das Gefühl haben, ja, hä, warum gibt es denn da jetzt noch jemanden, die da was sagt? So, ich bin doch die, die was sagt. Ne? Und bis sie verstehen, ah nee, das geht es um was anderes. Ne? Es geht um einen mentalen Zustand, es geht um diesen Tunnel, durch den die Frauen da gehen und eben durch den Geburtsprozess dann, was sie gar nicht leisten könnten und ja auch in meinem Fall auch keine HypnotherapeutInnen sind, ne, die das irgendwie könnten. Genau, und deswegen denke ich so, also kann ich mir vorstellen, dass es ja bei euch wahrscheinlich so ein bisschen
ähnlich
ist, ja. Genau.
Das ist schon manchmal so, vor allem wenn sie es nicht kennen. Dass sie, also dass Hebammen, die nicht genau wissen, was das ist und die auch nicht wissen, wie wir arbeiten natürlich, weil es gibt ja verschiedene Doulas und wir verstehen, dass es am Anfang so eine Skepsis gibt. Aber wir sind wie die beste Freundin, die Frau einfach kennt. Also genau so verhalten wir uns da auch. Wir reichen Wasser, wir massieren ein bisschen. Also wir machen ja keine Untersuchungen oder erfüllen irgendwie die Aufgaben der Hebamme, sondern wir sind einfach da wie die Freundin, die kennt von der Familie, genau.
Genau, ja. Total schön. Doula ist ja auch kein geschützter Begriff. Ja. Ich glaube, er kommt aus den USA, oder? Da ist es schon weit verbreitet auf jeden Fall, das Doula-Wesen.
Also der Begriff an sich kommt aus dem Altgriechischen
und
heißt die Dienerin der Frau. Aber ja, du hast recht, in den USA ist es auf jeden Fall viel mehr verbreitet als bei uns und es ist kein geschützter Begriff und Beruf. Das heißt, theoretisch kann sich jeder Doula nennen. Wir haben aber mittlerweile, ich weiß nicht wie viele, Natalia, weißt du es, Ausbildungen in Deutschland, die man machen kann zur Doula?
Ich habe da, also die Zahl hat sich auf jeden Fall verdreifacht von der.
Seitdem wir genau unsere Ausbildung gemacht haben. Aber man kann sich auf jeden Fall weiterbilden zur Doula.
Ja.
Auch in Deutschland, ja. Aber es kommt aus den USA. Ich meine, dass es da begonnen hat mit der Doula-Arbeit.
Ja. Und wann seid ihr darauf gestoßen?
19? Ende 19?
Ich glaube auch. 2019 war es.
Ja.
Also wir haben auf jeden Fall angefangen, genau mit Corona. Deswegen muss es anfangen, als wir fertig waren dann mit unserer Ausbildung.
Ja. Genau, die Arbeit haben wir 2020 angefangen, aber die Ausbildung haben wir 19 begonnen. Und meine Geburt, von der ich da gesprochen habe, die war 2018. Und da dachten wir noch, wir eröffnen irgendwie ein Startup. Also wir machen so eine Dienstleistung, die wir erfinden, bis wir gemerkt haben, okay, es gibt einen Beruf.
Ja.
Wir brauchen nur eine Ausbildung.
Okay, und wo habt ihr die denn gemacht?
Wir waren bei Doulas in Deutschland, bei Melanie Schöne. Wie Sarah schon gesagt hat, also zu der Zeit gab es drei Möglichkeiten, in Deutschland eine Ausbildung zu machen. Das war einmal Doulas in Deutschland, dann die GfG und dann, glaube ich, irgendwas im Allgäu noch. Ich komme jetzt den Namen, fällt mir jetzt nicht ein.
Wobei ich gar keine Möglichkeit hatte, außer bei den Doulas in Deutschland, weil ich noch unter 30 war.
Stimmt.
Und die hatten bei den anderen Ausbildungen die Voraussetzung, dass man mindestens 30 Jahre alt sein muss.
Okay, ja. Verstehe.
Und somit wurde uns dann eigentlich die Entscheidung abgenommen, weil wir gesagt haben, ja, wir wollen auf jeden Fall was zusammen machen, aber lass uns doch erstmal die Ausbildung machen und dann schauen wir, in welche Richtung wir gehen. Und dann wurde es Doulas in Deutschland.
Manche hatten ja auch die Voraussetzung, dass man mindestens ein Kind selber geboren hat. Und es hat sich jetzt auch verändert. Ist jetzt auch nicht mehr so.
Ja. Gibt es irgendwas, was ihr empfehlen würdet, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, ich möchte das auch gerne machen. Das hört sich irgendwie total toll an. Wo ihr sagen würdet, das ist bestimmt eine tolle Ausbildung. Oder könnt ihr es gar nicht so richtig sagen? Mir fällt es immer sehr schwer, wenn es um Hypnotherapie geht, muss ich sagen.
Ich finde es auch sehr schwer.
Ja.
Also ich weiß, dass es mittlerweile sehr viele gibt und auch bestimmt gute Ausbildungen. Ich weiß nicht, ich habe schon letztens drüber nachgedacht, weil ich natürlich auch gefragt wurde, wo soll ich meine Ausbildung machen von einer Bekannten, die Doula werden möchte.
Ja, die Frage bekommen wir tatsächlich sehr oft.
Ja.
Die Sache ist die, dass du ja nur eine Ausbildung machst selber und ja nicht die ganzen anderen testest, um zu wissen, was wird einem dort beigebracht. Jetzt kann man sich mittlerweile auf Instagram, kann man sich die verschiedenen Ausbildungen anschauen und würde dann ja auch sehen, ist es mir sympathisch, wie kommen die rüber, welchen Content postet diese Ausbildung, und da kannst du schon sehen, ob es in deine Richtung geht und was dir mehr liegt, auch von den Themen und von den Einstellungen, weil es gibt ganz Radikale, also radikal heißt eher so schwarz-weiß denken, wenig kompromissbereit in diese Richtung und dann geht es bis hin zu der Doula, die alles mitmacht, was die Frau und Familie sich wünscht und selber sich eher im Hintergrund stellt mit ihrer Meinung. Also da ist es am wichtigsten, dass du dir die Contents anguckst und siehst, was spricht mich am meisten an.
Wenn man sich jetzt als Schwangere für eine Doula-Begleitung interessiert und denke ich mal, dass es bei jeder Doula dann nochmal anders ist, so wie wäre es denn bei euch? Also man würde sich bei euch melden, vielleicht per E-Mail oder über Instagram, oder wie wäre das?
Und ganz genau, man findet uns per Google oder auf Instagram oder unserer Homepage und kontaktiert uns dann per Mail. Und dann vereinbaren wir ein erstes unverbindliches Kennenlernen online und klären erstmal ab, also alle Fragen ab, was wünscht sich die Frau, können wir das überhaupt leisten, was sie sich erwartet von einer Doula, was bieten wir an. Und wir sind meistens beide dabei bei dem ersten Kennenlernen, weil wir gegenseitig uns auch vertreten und unser Backup sind. Also per se begleitet jede eine Frau, aber man weiß ja nie, was kommt mit eigener Familie oder auch wenn man irgendwie krank ist und einfach verhindert ist zu kommen, finden wir es ganz schön, wenn die Frau am Anfang uns beide auf jeden Fall schon mal kennengelernt hat und dann nicht ein fremder Ersatz kommt. Ja, und nach dem Kennenlernen bitten wir die Frau, je nachdem, was sie möchte.
Wann ist das denn normalerweise? Also wann melden sich die Frauen meistens?
Am besten so schnell wie möglich.
Genau, es ist wie mit einer Hebamme. Also wenn sie eine Geburtsbegleitung möchte, dann ist es am besten, sie meldet sich so wie für eine Hebamme. Weil wir müssen uns ja diesen Zeitraum um die Geburt freihalten, wie eine Rufbereitschaftshebamme. Wir können nicht in Urlaub fahren, wir können eigentlich auf keine Feiern gehen. Wir müssen schauen, dass wir schlafen, unsere Kinder irgendwie unterbringen in der Zeit und uns eben nicht weiter als 100 Kilometer um München aufhalten.
Ja, also wie bei einer Hebamme, das wäre dann wirklich mit positivem Schwangerschaftstest, also vor den 12
Im besten Fall schon, ja.
Also ja, weil manchmal gibt es dann ja die Angst, also das haben wir auch manchmal mit dem Kurs, ne? Ich will den erst buchen nach 12 Wochen, wenn ich mir sicherer sein kann, dass es das auch bleibt. Wo ich auch nochmal an dieser Stelle kurz sagen kann, wir erstatten den, wenn das Kind nicht bleiben sollte. Ja. Also das kann man gerne vorher schon machen, da kann man schon viel nutzen. Wie ist es denn bei euch? Also man würde auch so früh und dann lieber absagen.
Ganz genau so ist es bei uns. Und je früher sich die Frau auch meldet, desto mehr profitiert sie von der Dienstleistung, weil wir sind ja per WhatsApp und Telefon schon die ganze Zeit erreichbar. Also nicht nur bei diesen Treffen, die wir in der Schwangerschaft fest vereinbart haben, sondern auch so rund um die Uhr. Ich würde jeder Frau empfehlen, sich so früh wie möglich zu melden. Und wie du gesagt hast, bei uns ist es auch so, dass dann der Betrag im Falle eines Schwangerschaftsabbruchs erstattet wird.
Ja. Wie viel ist es denn überhaupt? Wie viel kostet das denn?
Ja, das ist auch individuell übrigens. Hängt bestimmt auch von der vom Ort ab, wo die Doulas arbeiten. Wir sind jetzt, ich muss jetzt überlegen, bei 1,3
1,4. 1,399.
Okay, so. Für das große Paket, also für die Geburtsbegleitung. Man zahlt circa 10% am Anfang an und dann erst, wenn die Rufbereitschaft beginnt. Also, weil das ist der Teil, an dem wir unser Leben sehr einschränken. Deswegen nehmen wir auch gar nicht so viele an im Monat. So viele Frauen, so viele Geburtsbegleitungen an. Auch deshalb ist es wichtig, dass man sich eher früher meldet, weil wir bei 2 Frauen meistens schon Stopp machen im Monat. Also.
Zwei pro, also 4 für
2
euch.
Pro Monat, genau. Nee,
und auch pro
Person. Ja, Person. Pro Dula.
Pro Dula.
Genau. Ja, ja, richtig. Ja. Genau. Wobei die Sarah lieber mit einer im Monat, weil sie da sich sicherer fühlt, dass sie das schafft und dass sie sich nicht überschneiden. Also ist auch ein
ich
bisschen.
Ich hatte schon Frauen, die vom Termin her 4 Wochen auseinander waren und dann am selben Tag mir geschrieben haben, okay, es geht los. Und
oh nein.
Ist natürlich schwierig, weil ich will bei jeder Einzelne dann dabei sein, wenn ich ihr das zusage.
Ja, natürlich. Ja. Aber es ist immer das Problem mit Rufbereitschaft. Ne? Das ist
genau.
Ja.
Ja, das kommt darauf an. Also ich bin da ein bisschen risikofreudiger.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist so eine Typsache.
Ja. Also es gibt bestimmt Doulas, die machen auch mehr als 2. Ich meine, ich habe 4 Kinder und die sind auch noch relativ klein. Auch das spielt da sicherlich mit rein. Wie gut kann man sich organisieren?
Natürlich.
Und die Geburten dauern ja auch lange manchmal. Manchmal gibt es sogar über 24 Stunden. Und wenn du vorhast oder angibst, dass du wirklich von Anfang bis zum Schluss dabei bist, dann ist das auch so unvorhersehbar.
Ja. Wie ist es denn dann in der, also ihr habt dieses Kennenlerngespräch und angenommen, man hätte jetzt schon in der, keine Ahnung, 7. Woche euch kontaktiert. Wie geht es dann weiter in der Schwangerschaft, der Begleitung?
Und dann machen wir so bald wie möglich ein Live-Treffen aus, dass wir uns treffen und dann erstmal kennenlernen, schauen, was ist denn was sind denn die aktuellen Themen für die Frau? Im Laufe der Schwangerschaft verändert sich das ja, was man so an To-Dos hat oder Fragen. Das Richtung Geburt geht es dann auch mehr über die Geburt selbst. Und dann, also in dem Gespräch finden wir dann heraus, was die Frau gerade beschäftigt und womit wir sie unterstützen können. Also da gehören auch Sachen dazu, wie die mentale Geburtsvorbereitung, dass wir da Empfehlungen aussprechen, dass wir Bücher verleihen oder auch empfehlen, Filme, je nachdem, was sie gerade will. Wir würden auch bei, also ich unterstütze auch bei den Formalitäten manchmal, dass ich mit denen das ausfülle, was deren Elternzeit angeht oder so. Das ist wirklich super individuell. Manchmal ist der Partner oder die Partnerin dabei, dann besprechen wir Themen rund um Geburt und Wochenbett auf jeden Fall. Also das ist fix, dass wir das organisieren, was organisiert werden kann. Das ist sehr wichtig. Und zwischendurch bekommen wir immer wieder Nachrichten, sei es nach einem Vorsorgetermin oder wenn sie irgendwas gehört haben. Ich habe jetzt also ein Beispiel. Meine Frau letztens geschrieben, sie hätte sich über Wassergeburten informiert und da stand, dass man immer einen Einlauf machen muss, ob das stimmt. Also sowas. Wir sind dann so wirklich die geburtserfahrene Freundin, die du alles fragen kannst, weil du sie dafür bezahlst. Also du nervst sie nie mit dem Thema.
Ja.
Es ist nicht so wie bei einer Freundin, wo du denkst, okay, die hat selber Stress jetzt vielleicht, sollte ich nicht mit allen Fragen durchlöchern. Das kannst du bei uns machen, weil wir immer gerne beraten da und mitsprechen.
Eine Art Schwangerschaftsgoogle.
Ja, so könnte man es auch sagen. Ja. Nur halt besser als diese schon vorgefiltert im Vergleich zu Google, wo du alle möglichen Infos bekommen kannst. Genau. Und so bereiten wir uns vor. Es gibt dann noch mindestens, also je nach wann sie sich gemeldet hat, aber bei der 7. Woche haben wir sicher noch 2 weitere Live-Treffen, wo wir uns jedes Mal mindestens 1 Stunde Zeit nehmen, ist eher 2, und uns austauschen. Und viel geht darum, einfach dieses Vertrauen aufzubauen und uns kennenzulernen, weil wir ja bei diesem intimen Moment mit dabei sind. Und das ist so. Dafür ist einfach die Zeit wichtig. Ich habe jetzt einmal, musste ich für die Sarah einspringen, weil sie krank war bei der Geburt. Und das war schon eine kleine Challenge, weil du fährst da irgendwo hin, du hast die Frau noch nie gesehen, also bei dem Kennenlernen, aber das ist ja schon Monate her. Und die Geburt ging dann aber so lange, dass wir uns die ganze Nacht unterhalten haben und kennengelernt haben. Wir haben das dann schnell aufgeholt. Aber das ist schon etwas anderes, als wenn es jetzt meine Familien sind, die ich begleite.
Ja, das glaube ich. Das ist ja auch wirklich der große Vorteil, auch wenn man außerklinisch eine Geburt hat oder eine Beleghebamme in der Klinik hat, die man halt auch schon in der Vorsorge kennengelernt hat. Das ist ja wirklich so das Nonplusultra, finde ich, ne? Wenn man einfach schon weiß, die Person ist an meiner Seite und das gleicht ihr sozusagen mit eurem Beruf halt ein Stück weit aus, dass es eben nicht für alle möglich ist, sondern nur für einen sehr, sehr kleinen Teil der Schwangeren, leider aufgrund der Situation des Hebammenmangels. Und ihr könnt da sozusagen in diese Lücke, also die könnt ihr so ein bisschen füllen, ne?
Ja, also wir haben eine Beziehung zu der Frau, zu
und
der
das
Familie.
Das ist halt sehr wichtig. Ja.
Und was wir auch noch nicht erwähnt haben, also wer braucht eine Doula? Wir haben die andere Hälfte, also du hast jetzt schon die Erstgebärende genannt, die vielleicht nicht sicher ist, ob ihre Begleitung sich da stabil genug ist.
Oder auch ein Zweitgebärende, ne?
Das
wo
ist
man
sehr
schon
oft.
Die Erfahrung gemacht hat, dass die Begleitperson nicht
genau
so stabil
da
ist.
Genau, da haben wir eigentlich die andere Hälfte unserer Frauen. Sind Mehrgebärende, die bereits eine negative erste Geburtserfahrung gemacht haben. Und in dieser Begleitung, da gibt es erstmal sehr viel Raum für die vorherige Geburtserfahrung, weil wir da auch am besten herausfinden können, was sie sich wünscht für die wir dann begleiten.
Ja.
Genau, was hat gefehlt bei der Geburt davor? Was ist nicht so gelaufen wie gewünscht?
Ja, und ein ganz wichtiger Punkt bei der Geburt, finde ich, ist das Gefühl der Sicherheit. Denn es ist das Subjektive, es ist ein Gefühl, ich bin hier gut aufgehoben, ich fühle mich sicher. Und das kann gut mit dem Partner oder der Partnerin sein. Oder mit einer Beleghebamme zum Beispiel. Manche Frauen finden das auch in sich selbst oder auch, ne, wenn man bei mir den Kurs macht, dann findet man das mehr und mehr auch in sich selbst, dass man das Gefühl hat, ich mache das hier mit meinem Kind und ich bin total sicher in mir. Und ihr stellt eben auch dieses Gefühl ja im Grunde her, ne? Dieses, ich bin sicher, hier ist eine Freundin an meiner Seite, ich kenne die. Und, und also eine Freundin in Anführungszeichen, also eine Doula. Und die ist jetzt eben bei mir und ich kann loslassen auch und mich auf die Geburt selbst konzentrieren, weil ich weiß, wird gesorgt und ich kann kurz was sagen, was ich will und muss nicht darüber nachdenken, was denkt jetzt mein Partner zum Beispiel. Es war bei mir, bei meiner dritten Geburt zum Beispiel eine Schwierigkeit, dass er ganz viel mit mir geredet hat. Also er hat mir ganz viele tolle Sachen ins Ohr geflüstert. Das war die schöne Geburt, ne, von der ich mal erzähle. Und ich habe halt gemerkt, so, oh, das stört mich. Also ich möchte eigentlich lieber Stille haben, aber ich hatte Angst, das zu verbalisieren. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt das sage, dann komme ich aus meinem hypnotischen Trance-Zustand raus, aus meiner Konzentration raus. Und zwar nicht, weil ich das sage, sondern weil ich darüber nachdenke oder die Augen aufmachen muss und gucken muss, geht es ihm noch gut damit? Oder fühlt er sich jetzt irgendwie, hat
jetzt
er jetzt
schlecht,
Angst, dass er mir zu nahe gekommen wäre oder irgendwie? Und also, weil ich, ne, ich bin dann so empathisch, dass ich das dann erstmal checken muss wieder, ist mit ihm alles fein, damit ich mich wieder auf mich konzentrieren kann. Und deswegen hatte ich dann für meine Geburt gewählt, ach, dann soll er reden, das ist wie so eine Melodie, ich höre nicht zu, ich bin bei mir und das ist jetzt vielleicht für ihn ein paar Stunden anstrengend, aber es ist schon okay. Und das ist natürlich ein bisschen, also sowas könnte ich mir vorstellen, wäre gar nicht passiert, wenn ich in der Doula an meiner Seite hätte, dann hätte ich einfach gesagt, pst, so, weil es eben nicht, weil ich wüsste, eine Doula hat ja die Erfahrung und weiß ganz genau, dass nicht alle Frauen das Gleiche brauchen und manche brauchen Stille, manche brauchen eben diese liebevollen Worte und das hilft total und unterstützt. Und ich würde mir denken, ihr als Doulas nehmt es halt nicht persönlich, sondern das
auf
ist
gar keinen Fall.
Genau. Und ich hatte auch diese Situation erst bei meiner letzten Geburt, die ich begleitet habe, wo der Mann auch auf die Frau die ganze Zeit eingeredet hat, während sie aber völlig in ihrem Geburtsmodus drin war und super zurechtgekommen ist. Und dann hatte ich ihm auch nur aufs Handy geschrieben, ganz leise, dass er jetzt vielleicht lieber sie in Ruhe lassen sollte und sie gerade auch nicht mehr so
cool auch,
antworten kann auf seine Fragen. Und dann war er gleich so, ah, okay, und hat gar nichts gesagt. Und so, dann passt alles. Ja, also das war auch so in dem Moment eben die Frau so ein bisschen abgeschirmt. Er hat es ja nicht böse gemeint.
Nein,
er wusste es nicht besser.
Genau.
Und
die wissen es nicht. Also
nein,
sie wollen was tun. Also je nach Typ Partner, also das sehe ich auch, es gibt ja ganz unterschiedliche. Es gibt die sich hinlegen und sie denken, ah, da ist eine Doula, jetzt mache ich mal die Augen kurz zu und das passt schon. Die sagt schon, wenn ich gebraucht werde. Und welche, die sehr gerne etwas tun wollen. Und dann hilft es aber auch, wenn man ihnen sagt, du tust schon genug, indem du da bist.
Indem du einfach da bist, genau.
Genau, du musst gar nicht mehr machen. Und wir begleiten ja, also ich habe auch schon viele Frauen begleitet, die sich mit deiner Methode vorbereitet haben und die auch die Kopfhörer mit auf dem Ohr haben. Und selbst da hatte ich was zu tun, sage ich mal. Sie war für sich und sie wusste aber, meine Doula, die weiß, dass ich mich mit Hypnose jetzt hier durch die Geburt arbeiten möchte. Und die beantwortet alle Fragen an das Personal, also die Fragen, die ich beantworten kann. Und auch, dass ich regelmäßig einfach nur Wasser reiche, dass sie einfach für sich sein kann, ja. Dass es nicht schlimm ist, dass sie sich abschottet, weil manche fühlen genau. sich da so ein bisschen, ja. darf ich das überhaupt?
Ja, genau. Und ich habe auch das Gefühl, auch mit dem Partner oder der Partnerin gibt es manchmal auch so Kommunikationsschwierigkeiten, mhm. ne? Dass man irgendwie so schneller auch vielleicht genervt ist von den Menschen, mit denen man zusammenlebt.
Ja.
Also bestimmt, mir fällt das auf bei so Übungsgruppen ja. oder mhm. früher habe ich ja eben auch die Wochenendseminare gegeben, wo ich dann gemerkt habe, wenn wir Übungen gemacht haben zum, wie gebe ich denn einer Frau, die in Hypnose ist, jetzt eine Wasserflasche, wie reiche ich die denn? Und, so. Und wenn wir das geübt haben, da habe ich manchmal gemerkt, so, dass dann viel gelacht wurde oder auch viel so, oh nee, so nicht, oder dass dann auch was Genervtes gab. Und weil es halt so etwas Ungewöhnliches mhm. ist in der Partnerschaft, sowas macht man halt nicht. Ne? Man reicht nicht eine Wasserflasche jemandem, der gerade voll im Tunnel mhm. ist. So. Und,
stimmt.
Und dann gab es halt auch welche, die ganz ungeschickt waren, das sind so an die Lippen, so nee, gib her, und ich weiß so. Ne? Aber dann, und dann ist es so ein, wie soll ich sagen, das ist wie viel, zu viel Kontakt für die Geburt selbst, ne? Weil, ja. weil man dann sofort quasi in seinem Insider drin steckt oder so und dann vielleicht wieder irgendwie lachen muss oder sonst irgendwas ja. komisch und merkwürdig findet und kommt eben aus diesem Flow raus. Und mhm. diese Gefahr besteht auf jeden Fall. Mhm. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen,
das ist so immer, ja.
ja, niemand soll jetzt mehr seine Partnerin zur Geburt begleiten. Überhaupt nicht. Aber ja, ich könnte mir eben vorstellen, dass diese ganz praktischen Sachen halt auch einfach leichter sind mit einer anderen Person, die da einfach geschult ist. Und ja, und das bedeutet ja auch nicht, dass der Partner, die Partnerin dann nicht dabei ist, sondern vielleicht auch mal aufs Klo gehen kann.
Ja, genau. ja, so genau. Diese Sache. Das entlastet den Partner auch. Und mir ja. persönlich hat es zum Beispiel geholfen, Natalia war bei meiner Geburt dabei, dass ich wusste, sie hat es schon mal erlebt. Sie weiß ganz genau, wie mhm. ich mich gerade fühle.
Das stimmt, ja.
Und das hat mir sehr geholfen. Mhm. Und ich hoffe, dass das auch vielen Frauen unter der Geburt hilft, dass sie sich damit nicht alleine fühlen, dass ja. da jemand da ist, der eben diesen Weg schon mal gegangen ist. Ich glaube, das ist anders, wie wenn der Partner sagt, du machst das schon gut. Oder mhm. ob jetzt jemand, der das selber schon erlebt hat, sagt, genau, also das, was du machst, ist genau richtig. Und
ja. Das ist wie das eine, ist so nur so dahergesagt genau. oder so, ne? Oder ich sehe irgendwie, du machst das wohl anscheinend mhm,
ja.
so, ne?
Ja.
Das andere ist irgendwie ein bisschen fundierter.
Das hat mir total Kraft gegeben,
ja.
dass ich wusste, sie hat das auch erlebt.
Ja, ja das ist auch, wenn man sagt, ich weiß, es ist echt anstrengend oder
ja.
so ein Spruch. Und wenn das der Partner sagt, dann ist es so,
ja du weißt es halt nicht.
Du denkst, du weißt es, aber du weißt es nicht so richtig. Und da habe ich auch den Eindruck, dass vor allem unter der Geburt die Frauen sehr gerne mit mir kommunizieren, also sich von mir so absichern lassen. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen, aber da sind wir so eingespielt, dann auch mit der Hebamme zusammen, also wie so ein Frauengespann meistens. Mhm. Und wenn das Baby dann da ist, dann ändert sich nochmal so die Kulisse. Auch die Frau sieht dann wieder anders aus oft und spricht auch wieder anders. Natürlich ist sie unter der Geburt mit so kurzen Worten eher und dann gibt es wieder ganze Sätze und sie klingt wieder wie sonst auch bei den Treffen zuvor. Ja. Aber da sucht sie dann ihre ihren Partner oft oder den Vater vom Kind wird dann. Und dann ja. wollen sie zu dritt zusammen sein und so. Ja. Also da verändert sich nochmal die Kulisse. Und deswegen ist es so schön, dass es jetzt wieder möglich ist, dass wir zusätzlich zum Partner zur Geburt mitkommen können, weil das während Corona war das ja nur entweder oder.
Mm.
Und da habe ich schon gemerkt, unter der Geburt war ich total ausreichend, aber als das Baby da war,
dann will man eigentlich
den anderen sehen, ja.
Ja, das verstehe ich auch total. Wie geht's denn dann bei euch jetzt weiter? Also seid ihr dann auch noch im Wochenbett bei der Frau oder ist dann so die Verabschiedung schon rechtzeitig?
Nee, also die Verabschiedung findet nicht
am
Geburtsort statt.
Manchmal
genau.
nie.
Ja, das stimmt. Manchmal tatsächlich nie. Wir sind dann auf jeden Fall viel mehr im Kontakt meistens, vor allem mit Erstgebärenden.
Mhm.
Da kriegen wir fast täglich Nachrichten, ob das normal ist. Also in jegliche Sachen, die passieren.
Wo man die Hebamme quasi nicht stressen will mit irgendwas,
genau.
ne, weil die ja wenig Zeit haben und so.
Und die ganze Zeit irgendwie eine WhatsApp schreiben und wir haben ja schon dieses freundschaftliche Verhältnis. Uns können sie schnell mal eine Nachricht schicken, ein Foto schicken. Also wir kriegen wirklich
alles mit, würde ich sagen, im Wochenbett. Viele Windelinhaltbilder.
Ja, auch. Ist das normal, dass nach Quark riecht?
Sehr ja, das gut. Sieht das normal aus?
Und wir treffen die Frau dann aber im Wochenbett schon noch mindestens einmal, manchmal auch zweimal, je nachdem, wie der Bedarf ist. Manche Frauen wollen uns direkt 3-4 Tage nach der Geburt wiedersehen. Andere melden sich erst dann nach 4-5 Wochen mit dem Bedarf um ein Treffen nochmal. Aber es ist total schön, dann eben nochmal, wenn man bei der Geburt dabei war, auch die Geburt zusammen zu rekapitulieren.
Ja.
Und da ist es auch individuell. Die einen sind früher bereit dafür, die anderen brauchen länger Zeit oder wollen auch länger Zeit, um eben ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen. Und dann sind wir im Kontakt. Oh, ganz unterschiedlich, ja. Wie Natalia sagt, manchmal gefühlt für immer.
Also offiziell 2 Monate nach der Geburt stehen wir noch zur Verfügung. Aber ich habe jetzt noch nie eine WhatsApp-Nachricht nicht beantwortet und geschrieben, du, das ist 6 Monate her, ich bin raus oder so.
Ja,
sondern man, also ich freue mich eher. Ich finde es totales Kompliment, wenn die mir dann schreiben, auch wenn das Kind sogar schon 1, 2 Jahre, 3 Jahre alt ist und mir schreiben, hey, wir haben... Weiß ich nicht, möchte das erste Mal für 2 Tage über Nacht wegfahren. Wie soll ich das machen? Wie hast du das gemacht mit dem Stillen? Und also gar nicht so fachlich, sondern eher, soll ich eine Pumpe mitnehmen?
Ja, ja, genau.
Ja. Wie war es bei dir? Wie alt war dein Kind, als du das erste Mal woanders übernachtet hast? Solche Sachen.
Und das wüsste ich gar nicht mehr.
Gut, ich habe ein 1-jähriges Baby.
Ja, ja.
Also ich erinnere mich noch gut, aber du hast recht, manche Sachen würde man sonst auch vielleicht vergessen. Manche schreiben auch, wo kann man Doula werden, weil sie es so gut fanden. Also spätestens beim Geburtstag hören wir viele wieder.
Ja, auch am 4. Geburtstag habe ich noch eine Nachricht gekriegt. Das ist total schön.
Das ist wirklich schön, ja. Ja, und ich merke das auch, also wenn ich so an meine Hebammen denke, die ich hatte, da hätte ich immer so mehr das Gefühl, oh, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu viel. Ne? Weil ich ja das Gefühl hatte, gerade bei meiner 3. Geburt, die so schön waren, und da hat die Hebamme fast nichts gemacht, ne, außer ab und zu mal Herztöne gehört und ansonsten sich halt zurückgezogen. Und das war, also sie war anwesend, aber nicht, hat nicht viel getan sozusagen. Und das war ja für mich so toll, dass sie für mich immer wie so ein Engel ist. Also wenn ich die jetzt sehe, manchmal ganz, ganz, ganz selten sehe ich die.
Kenn das.
Und dann bin ich immer so, oh Gott!
Ja.
Und habe dann so Liebesgefühle.
Total,
und ich habe aber eben auch das Gefühl, es ist ja auch einseitig ein Stück weit, weil sie war ganz nah bei mir dabei, bei meiner Geburt. Und dadurch empfinde ich sie als so groß, aber für sie ist Alltag. Ne? Sie
ich
hat
weiß.
So und so viele Frauen begleitet.
Ich kann das so gut nachvollziehen. Das ist mit meiner Hausgeburtshebamme genauso. Jetzt hatte ich ja schon 2 Hausgeburten mit ihr. Und wenn ich sie sehe, jetzt ist es mittlerweile ein bisschen besser. Wir tauschen uns auch viel aus, auch über die Doula-Arbeit. Sie, sie macht ja nur Hausgeburten und ist dann immer sehr interessiert, was ich hier so von den Krankenhäusern in München erzähle. Also wir haben quasi auch fachlichen Austausch, aber dieses Fame-Gefühl, also dieses Fangirl, wenn ich sie irgendwo auf der Straße getroffen
oder
habe.
Ich Freundin, ne? Also so ein Freundinnengefühl ist sofort bei mir entstanden. Durch
so wie verliebt
Geburt.
Eher, so, so was bei mir. Und ich habe auch angefangen, irgendwie so Schwachsinn von mir zu geben. Ich wusste nicht, was ich sagen soll und habe dann teilweise rumgestottert. Und sie hat mich eigentlich nur gefragt, wie es läuft mit dem Baby. Und ich war völlig überfordert, weil ich wollte irgendwas Tolles sagen, weil ich sie so toll finde. Ja.
Genau. Und da gibt es ja manchmal auch die Angst von Hebammen, wenn ich mich so zurückziehe, also wenn ich so wenig tue, also hands-off eigentlich, ne, und nur dann untersuche und so weiter, wenn es eben auch notwendig ist, dann bin ich ja für die Frauen überhaupt nicht mehr wichtig oder so, dann könnte man, und das Gegenteil ist halt der Fall, also ich erinnere mich nicht an die anderen Hebammen bei den negativen Geburtserfahrungen, die viel mehr gemacht haben, aber ich habe da keine Gesichter vor Augen, wenn ich sie erkennen würde auf der Straße, würde ich denken, oh Gott, so, er hätte ganz andere Gefühle zu den Personen, aber nicht, weil sie was blöd gemacht hätten. Ich wurde ja immer sehr gut begleitet, sondern weil ich das eben verbinden würde innerlich mit der negativen Geburtserfahrung, mich daran erinnert fühlen würde, dann würde ich halt so ganz so Abstand suchen. Und bei diesem liebevollen den Raum halten und für die Sicherheit sorgen, also mir ein ruhiges, sicheres Gefühl geben, auch natürlich durch Herztöne hören und so, was eben dazugehört, auch bei einer Hausgeburt, kann man da noch ein ganz anderes Band knüpfen. So.
Aber das ist als Doula genauso. Manchmal machen wir sehr, sehr wenig unter der Geburt. Manchmal mehr, je nachdem, wie es gerade gebraucht wird.
Ja.
Und trotzdem, also ich würde nicht sagen, dass die Geburten schlechter sind, bei denen
Nein.
ich weniger gemacht habe.
Gegenteil wahrscheinlich, ja.
Ja, ganz genau.
Ja. Ja, dem, was die Person braucht. Ja, manche wollen auch viel kommunizieren, wo ich mir denke, wirklich, wollen wir uns wirklich unterhalten. Aber ja, wenn sie das braucht, wenn sie das irgendwie beruhigt, dass sie das ablenkt oder was auch immer die Motivation dahinter ist, ich stelle mich da komplett, wenn ich diesen Raum betrete, diesen Geburtsraum, also erstmal richten wir den ein bisschen her, dass es in den Krankenhäusern ein bisschen anders aussieht, wie es sonst in den Kreißsälen aussieht, also dass wir es dunkler machen auf jeden Fall und versuchen möglichst die Ablenkung in den Räumen und es gemütlicher zu machen.
Ja,
also die Ablenkung wegzumachen und es gemütlicher zu machen und dass nicht alle sofort nur auf dieses Bett stürmen, weil man weiß, das darf ich anfassen, das ist für mich. Mhm. Versuchen schon den ganzen Raum gemütlich zu gestalten unter der Geburt und dann beobachte ich einfach erstmal und dann sehe ich schon, braucht sie Hilfe bei einer Position, weil sie da mal wieder abrutschen. Es sieht so aus, als würde sie da gerne eine Stütze haben. Also, dass man den Fuß irgendwie, dass ich mich dazustelle. Oder dass ich ein Kissen hinreiche, weil es sieht unbequem aus mit den Knien auf dem Boden. Solche Dinge. Und manche brauchen das gar nicht, weil sie da im Wasser sind und mit ihrem Stillkissen in der Wanne sitzen. Und manche brauchen mehr und auch verbale Motivation.
Ja, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und wichtig. Und ich kriege auch immer wieder eben Feedback, dass es so unterstützt und hilft. Also nicht nur den Frauen hilft, auch den Partner, den Partnerinnen hilft und eben auch letztendlich den Hebammen bei ihrer Arbeit. Das ist nicht ganz so, genau wie du vorhin sagtest, Sarah, ne, dass also dieser Kreißsaal ist jetzt sozusagen für mich als Hebamme so ein bisschen safe, weil ich weiß, da ist jemand, die ist gut betreut. Und wenn was ist, werde ich gefragt, dann werde ich gerufen. Ja, ne? Ich muss da jetzt nicht irgendwie gucken, hat der Partner zum Beispiel jetzt da alles auf dem Schirm, der kommt mir so abgelenkt vor, der ist die ganze Zeit da am Handy und oder so, ne? Und die Frau ist da eigentlich irgendwie ganz alleine, da will ich dann öfter mal reingucken oder so und habe aber eben noch andere Frauen zu betreuen. Und ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es einfach eine ganz tolle, unterstützende Geschichte ist. Wie gesagt, gerne zusammen mit einer 1-zu-1-Betreuung von der Hebamme.
Ja, auf jeden Fall.
Und das nicht Beste. Anstatt.
Ja. Nee, also Hausgeburten finde ich auch am schönsten zu begleiten. Es ist wirklich für dich auch, oder? Ja, also oder außerklinisch auch Geburtshaus. Das ist
mit der 1-zu-1-Betreuung.
Ja, das ist das Beste.
Ja.
Also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann nur außerklinische, aber am meisten werden wir gebraucht in der Klinik.
Natürlich, natürlich.
Ja, weil da ist auch der Schichtwechsel
und
so.
Ja, genau.
Und ich habe auch schon gesehen, eine Hebamme hat mal so einen Zettel verloren mit ihren Kreißsälen und den Notizen dazu. Mhm. Und bei uns haben schon einfach nur Doula dabei. Also ich glaube, das war für sie, so wie du es beschrieben hast, dass sie sich wirklich dachte, okay, der Kreißsaal meldet sich, da kann ich mich auf die anderen ein bisschen mehr Zeit investieren vielleicht oder mich mehr auf sie konzentrieren. Und eine Sache ist mir noch wichtig, dass wir die erwähnen wegen dem Preis. Also es gibt auch die Möglichkeit, ehrenamtlich von der Doula begleitet zu werden, wenn man das sich finanziell nicht leisten kann oder ansonsten alleine wäre. Wir haben auch viel über den Verein Doulas in Deutschland, können zertifizierte Doulas, die bekommen das vom Verein bezahlt und können dann ehrenamtlich zum Beispiel. Wir haben viele Flüchtlingsfrauen, die begleitet werden, auch aus der Ukraine oder auch aus anderen Ländern, wo es wichtig ist, dass sie nicht ganz alleine, wo sie alleine in dem Land sind und dann auch noch ganz alleine bei so einem Ereignis sein müssen.
Ja, und ihr sprecht ja auch unterschiedliche Sprachen.
Wir sprechen ein paar Sprachen,
Welche Sprachen habt ihr denn zu bieten?
Slowakisch,
Slowakisch,
Englisch,
Deutsch. Ja, ich würde mir sogar noch ein bisschen Französisch zutrauen, aber wer weiß, keine Geburtserfahrung bisher, aber so kann ich das schon ein bisschen sprechen.
Ja, das ist toll. Und es gibt ja auch Doulas in Ausbildung, die auch dann Frauen suchen, die sie begleiten
können. Auf jeden Fall.
Und wo sie es quasi ein bisschen üben können. Ich weiß nicht, wie viel da normal ist, wie viele Geburten man da normalerweise sozusagen erstmal macht, bevor man so ein Zertifikat bekommt. Wie war das bei euch?
Also man muss tatsächlich keine Geburt für ein Zertifikat
bei unserer Ausbildung.
Genau, bei unserer Ausbildung keine Geburt machen, genau. Ich weiß es nicht, wie es bei anderen Ausbildungen ist. Also wir haben ja schon vor unserer Ausbildung unsere Geburten gegenseitig begleitet, bevor wir offiziell Doulas waren.
Ja.
Aber verpflichtend weiß ich nicht.
Ich glaube, für die Zertifizierung bei Doulas in Deutschland begleitest du 3 und die musst du auch dann, das musst du dann auch abgeben, dass du Berichte darüber schreibst, also Geburtsberichte abgibst von diesen 3 Geburten. Das ist bei Doulas in Deutschland der Fall. wie die anderen, also du kannst als Doula arbeiten, ohne Geburten begleitet zu haben, aber für die Zertifizierung brauchst du bei unserem Verein 3.
Genau. Und die müssen ja irgendwie auch an die Geburten kommen.
Ja. So, ne?
Also das heißt, man könnte auch da einfach fragen, gibt es da vielleicht eine Doula, die noch in Ausbildung ist? Und ich hätte Interesse, ich kann mir das nicht leisten. Mhm. Und ich glaube, bei allen, die so, oder bei vielen, die im Bereich Geburtsvorbereitung, Geburtsbegleitung arbeiten, und das, also jetzt nicht Hebammen, weil die verdienen sowieso schon, finde ich, viel, viel zu wenig. Also so, ja, sind wir ausgenommen. Aber so Menschen wie Doulas oder wie ich jetzt zum Beispiel mit dem Kurs oder so, ich glaube, da kann man immer irgendwie reden, denk, und man findet auch immer irgendwie eine Lösung, wie man auf das dann hinkriegt. So, ne? Wir machen das nicht, weil wir irgendwie jetzt da, keine Ahnung, wie viel verdienen wollen, sondern weil uns das halt wichtig ist, dass Geburt halt gut läuft. Ja.
Also wir machen das wirklich nicht. Also wir haben auch noch einen Nebenjob, eben vor allem ich mit meiner riesigen Familie, weil das finanziell, also das musst du schon lieben, diese Arbeit. Das ist mit 2 Geburten und dann lässt du noch 2 Monate Weihnachten und irgendwie Ferien, um in Urlaub fahren zu können, lässt du aus, dann zähl dir das zusammen, wie viel das im Jahr ausmacht. Damit kannst du jetzt keine Großfamilie ernähren, sondern das machst du, weil du mit Herz machst, weil du da wirklich sozial quasi was leisten willst, einen Beitrag leisten willst, dass Frauen und Familien einen schönen Start haben in diese Elternschaft.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn ich jetzt in München wohnen würde, wüsste ich ja, an wen ich mich
hoffentlich.
Auf jeden Fall. Also eine Herzensempfehlung auch von mir. Aber es wohnen ja eben nicht alle in München und ihr könnt ja auch eben, wie gesagt, gar nicht so viele Frauen begleiten. Wie kann man denn eine gute Doula erkennen? Also woran kann man sie erkennen? Wo kann man sie finden?
Also ich finde es ganz schwierig zu sagen, was ist eine gute Doula, an irgendwelchen KPIs das festzumachen, sondern es muss zwischenmenschlich vor allem stimmen. Also ich würde mir, wenn ich jetzt eine Doula suchen würde, würde ich mir vielleicht 2, 3 anschauen, also in der Hoffnung, dass da schon dann eine dabei ist.
In der Gegend, wo man
wohnt. Genau, in der Gegend, wo man wohnt am besten, und schauen, mit welcher fühle ich mich wohl. Also das ist wirklich so was Persönliches, dass ich da ganz schlecht, also einen Rat geben kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich persönlich habe, ich weiß, als wir die Ausbildung gemacht hatten, hatten wir da eine Doula-Kollegin, die selber noch nicht geboren hat und alle anderen hatten Kinder. Und wenn ich mir eine davon hätte aussuchen müssen, ich hätte die ohne Kind genommen, weil einfach da, also ihre Art und wie sie war als Mensch, das hat mich überzeugt. Dafür musste sie selber kein Kind gebären, um eine gute Doula zu sein.
Ja, das finde ich ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass dann vielleicht man auch sozusagen Abstrich macht irgendwo, weil man eigentlich sich vielleicht schon gewünscht hätte, sie hätte vielleicht schon ein Kind.
Genau.
Aber dann ist doch das Bauchgefühl dann einfach richtiger, ne?
Also, absolut.
Oder wichtiger, ja.
Ja, also diese Gelegenheiten nutzen, dieses Erstgespräch zu führen und zu schauen, wie ist der Vibe, wie läuft das Gespräch? Manchmal ist das Gespräch ja total so, als hätte man sich schon, als würde man sich kennen. Ja. Und manchmal ist man so ein bisschen stumm gegenüber oder es ist nur sehr einseitig und dann bleibt ja ein Gefühl nach dem Gespräch. Und ich würde auch, so wie Sarah gesagt hat, mir, also wenn es jetzt nicht Perfect Match beim ersten Mal ist, würde ich mir auch noch eine zweite, dritte Doula anschauen. Und dann, glaube ich, kriegt man ein Gefühl dafür, was sie so erzählen, wie sie so arbeiten, weil das kann man ja immer fragen, wie arbeitest du? Und danach würde ich gehen, weil es ist vor allem als Erstgebärende super schwer. Du bist ja schon allein mit der Hebamme. Also ich wusste nicht, was kann ich denn von der erwarten? Was sollen die für Skills so haben, so eine Hebamme?
Wonach suche ich eigentlich?
Ja.
Das sind ja alles neue Berufe, die sich dir da eröffnen nach dem Schwangerschaftstest. So jetzt auf einmal hast du Erstkontakt dazu.
Ja, und das Bauchgefühl wird ja oft unterschätzt. Also man versucht ja oft auch Entscheidungen im Leben so vom Kopf, ganz kopfgesteuert zu treffen. Und gerade so im Kontext Geburt ist der Bauch auch wirklich sehr klug. Also ich habe das gemerkt, als ich den Geburtsort ausgesucht habe, dass ich so ein starkes Gefühl zu einem Ort hatte, wo ich das Gefühl hatte, hier ist ein guter Ort. Und ich glaube auch tatsächlich, dass meine erste Geburt zum Beispiel ein Kaiserschnitt geworden wäre, wenn ich nicht in diesem Geburtshaus gewesen wäre. Also bin ich total von überzeugt, weil es einfach zu lang gedauert hat und zu schwierig war. Und bin halt total happy, weil ich damit ganz, also damit hätte ich mich nicht gut gefühlt, so in meinem Fall jetzt. Also ich bin froh, obwohl sie nicht gut war, dass sie eben eine natürliche Geburt war am Ende. Und das zeigt dir halt der Bauch, also welcher Ort da sozusagen der richtige ist. Und ja, von daher würde ich das, glaube ich, auch genauso machen. Vielleicht würde ich noch fragen, an welcher Klinik bist du denn? Oder wenn ich, ne, wenn ich schon weiß, ich möchte diese Klinik gerne haben, sage ich jetzt mal, dann würde ich vielleicht gucken, hat sie da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht? Ne?
Vielleicht das, aber wir sind eigentlich überall.
Mhm. Genau.
Wo die Paare sich, also wo die Frauen gebären wollen, da gehen wir mit hin, wie gesagt, auch im Geburtshaus oder zu Hause. Das einzige, ja, wenn man sich unsicher ist, das ist auch so eine Sache, wo wir beraten, weil du vielleicht nicht weißt, du machst ja, wie viele Geburten hast du denn, dass du beurteilen kannst, welche Klinik wie ist und was wichtig ist an Ausstattung oder auch nicht oder überhaupt, worauf man bei der Klinik achten sollte.
Das heißt also, lieber erst die Doula und dann?
Dann die Klinik, ja, würde ich schon, weil dann können wir zusammen schauen, für deine Geburtswünsche kommen die Krankenhäuser in Frage und das zum Beispiel nicht so.
Und was mir auch auffällt, ist, dass im Laufe der Schwangerschaft sich auch oft der Wunsch nochmal ändert. Also oft starten die Frauen mit einem Wunsch, eine Klinikgeburt zu haben. Und je mehr, also je näher die Geburt rückt, desto mehr kommt dann auch so oft dieses Selbstvertrauen und dieses Gefühl, so, warum eigentlich jetzt mal Klinik? So, bei mir ist alles gesund, mein Kind die ganze Zeit, ne, super, Herztöne, alles toll. Warum eigentlich nicht irgendwie? Und dann ist es oft zu spät. Und das kann man vielleicht dann als Doula auch ganz gut abfangen, könnte ich mir vorstellen, weil ihr schon mal ein Gespür habt und sagt, wollt ihr nicht jetzt schon mal darüber nachdenken?
Aber das ist
nachdenken.
Schon oft passiert.
Genau, dass wir oft, aber wie du sagst, ganz vorsichtig, wollt ihr nicht vielleicht drüber nachdenken?
Genau, darüber nachdenken.
Und in der Recherche.
Genau, und vielleicht einfach nur mal zu dem Geburtshaus und da so einen Infoabend mitmachen. Ne? Darum geht es ja oft bloß, weil man manchmal gerade als Erstgebärende hat man dann eben diese Klinikgeburt so im Kopf, weil vielleicht die ganze Familie und Freunde und alle irgendwie immer in der Klinik
waren.
Und dann kommt dann nochmal so ein neuer Gedanke.
Impuls,
Impuls, genau.
Weil das ist sehr häufig so, dass man wird ja jetzt nicht bei seinem Gyn oder seiner Gynäkologin informiert oder selten bekommt man da gesagt, dass es überhaupt verschiedene Geburtsorte gibt.
Oder auch Vorsorge, ne? Dass man die Vorsorge nicht immer bei der Gynäkologin machen muss, sondern eben auch wirklich bei der Hebamme machen kann. Das sind alles so Infos, die einem dann vielleicht fehlen und wo die Doula dann eben in der Schwangerschaft schon wirklich eine gute Freundin tatsächlich sein kann.
Ja, wie so ein Wedding-Plannerin auch vielleicht. Also, dass man sich einfach schon, man kennt die Locations. Also, ich kenne teilweise manche Kliniken so gut, dass die Hebamme letztens gestaunt hat, als ich die Nierenschale aus der Schublade rausgeholt habe, weil es schnell gehen musste. Weil wir wirklich oft da vor Ort sind und natürlich auch bei der Erstausstattung, also auch solche Sachen. Es hat, diese Themen haben da eigentlich kein Ende und mir fallen allein 4 Familien ein, wo ich wirklich rausgehört habe, das ist wahrscheinlich nicht der richtige Ort, die Klinik. Und ich da einfach nur mal ganz subtil gesagt habe, guckt euch das mal an, ob das vielleicht nicht was für euch wäre. Und die danach total happy waren, weil sie nie auf, oder weiß man natürlich nicht, aber
nicht früh genug vielleicht
nicht auf die genau Idee gekommen werden. Du hast ja auch nicht so viel Zeit, weil du brauchst die Hausgeburtshebamme oder im Geburtshaus bei uns in München. Es gibt 2 und da sind so schnell alle Plätze weg.
Ja, das ist eben das, was so schade ist, ne? Weil da die Entwicklung ist eigentlich erst später hin zur außerklinischen Geburt, wenn es überhaupt erst irgendwie so spruchreif wird.
Ja, ja.
Und dann ist es oft halt zu spät. Das heißt, oft die haben dann die Zweit- oder Drittgebärenden dann das Glück quasi, das noch nutzen zu können. Ja. Und schön wäre es ja eigentlich dann, wenn es für die Familie gut passt und für die Frau und das Kind gut passt, dass man schon bei der ersten Geburt dann den Luxus haben kann, in der außerklinischen Geburt, wenn es für die Familie stimmt.
Auf jeden Fall.
Liebe Sarah, liebe Natalia, ich freue mich sehr, dass ihr hier wart. Ich bin ganz, ganz froh, dass ihr über dieses Thema gesprochen habt, weil ich glaube wirklich, dass ihr da eben eine Lücke gut schließen könnt in diesem Beruf oder mit diesem Beruf. Und euch findet man zum Beispiel auf Instagram unter schwesternherzen.doulas, glaube ich, ne?
Richtig.
Und ihr habt auch eine Website natürlich.
Ja, wobei wir auch auf Instagram sehr schnell antworten. Und da sieht man auch ein bisschen von unserer Arbeit und kann wahrscheinlich sogar aktueller sich ein Bild von uns machen als auf der Website, wobei die natürlich auch alle Infos enthält.
Genau, und ich verlinke natürlich auch alles, also alle Links, die ihr mir noch gebt, die werde ich natürlich verlinken.
Ja, vielen Dank, dass wir kommen durften.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, ich danke euch, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt nach Berlin.
Und so früh aufgestanden.
Ja, genau.
Das ist eigentlich, der weite Weg ist egal.
Ja, das stimmt.
Wir sind so Langschläferinnen.
Ja, na dann.
Das war wie für eine Geburt heute aufstehen.
Stimmt,
als genau. Der Wecker
geklingelt hat. Auch eine kleine Geburt.
Ja, dachte mir auch. Ah, kenne ich doch.
Ja. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg für euch.
Vielen Dank.
Dir auch.
Danke.
Danke für deine Arbeit.
Ja, das war es schon mit dem Interview mit Natalia und Sarah. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen und du hast vielleicht auch ganz viel lernen können. Ich weiß noch, als ich schwanger war, also alle drei Male wusste ich noch gar nichts über Doulas und finde das aber ganz, ganz interessant für viele Paare, die ich auch begleite. Bei vielen denke ich, ach Mensch, euch würde doch vielleicht eine Doula an der Seite noch unterstützen und gut tun, gerade wenn man sich eben eine Beleghebamme vielleicht gewünscht hat, eine Hebamme, die man eben schon in der Schwangerschaft kennenlernt und mit diesem guten Gefühl in die Geburt startet, kann eine Doula wirklich eine tolle zusätzliche Begleitung darstellen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, wenn du gerade schwanger bist, alles, alles Gute und dass du für deine Geburt ein tolles Team für dich zusammenstellst. Ja, und wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann kannst du diesen Kanal natürlich gerne abonnieren. Du kannst auch gerne eine kleine Rezension schreiben, wenn du magst. Das ist immer super, weil wir dann gut gefunden werden und eben ja Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft hier besprechen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald. Deine Christine.